ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und in dieser Podcast-Folge steht ein alter Bekannter mal wieder im Mittelpunkt.
Damit Hamburg wirtschaftlich erfolgreich bleibt und seine hohe Lebensqualität ausbauen kann, müssen wir unsere Stadt modernisieren und an die Anforderungen der Zukunft anpassen.
Klar, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Was genau er uns mit seiner ersten Regierungserklärung als alter und neuer Regierungschef sagen wollte, das klären wir gleich. Für den Oppositionschef Dennis Thering von der CDU war der Anlass offenbar so wichtig, dass er mal wieder eine Krawatte anhatte. Und für ihn steht fest:
Hamburg braucht endlich einen Senat, der die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und der auch die passenden Antworten liefert.
Wir gucken uns gleich mal die Triggerpunkte der Hamburger Politik an. Verkehr, Klimaschutz, innere Sicherheit und was Regierung und Opposition dazu gesagt haben. Außerdem gucken wir hinter die Kulissen von Hagenbecks Tierpark. Da gab es sehr viel Streit. Das Betriebsklima soll ziemlich belastet gewesen sein, so Richtung Haifischbecken. Ob es unter der neuen Geschäftsführung besser geworden ist, auch da kümmern wir uns drum. Heute ist Mittwoch, der 21. Mai. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Peter Tschentscher ist nach wie vor der Chef im Rathaus, erster Bürgermeister von Hamburg und seine SPD regiert zusammen, na klar, mit den Grünen. Aber ist er auch ganz der Alte wie vor der Wahl oder geht er vielleicht auch zusammen mit den Grünen neue Wege? Das war die Frage vor der ersten Regierungserklärung heute. Annalena Ehle hat das im Rathaus verfolgt. Annalena, war das eher ein Weiter-so, wir halten Kurs, oder hat Peter Tschentscher auch gesagt, was er vielleicht anders machen will?
Naja, also Peter Tschentscher hat schon an vielen Themen deutlich gemacht, was die rot-grüne Koalition bereits in den vergangenen Jahren erreicht hat und dann eben erklärt, wo und wie in den kommenden Jahren auch neue Impulse gesetzt werden sollen. Er meinte wörtlich, wir wollen das Leben der Menschen einfacher machen. Das sei ein Grundsatz des Regierungsprogramms und ja, da ging es wirklich um sämtliche Bereiche in der Regierungserklärung. Er hat mit der Schulpolitik begonnen. Da soll zum Beispiel die Sozialarbeit weiter ausgebaut werden. Dann war natürlich auch Wohnungsbau Thema. Im Gesundheitswesen sollen neue Wege gegangen werden. Verkehr, ne, mit dem Masterplan Parken, der erstellt werden soll. Um die Sicherheit ging es auch. Peter Tschentscher hat zum Beispiel angekündigt, dass es mehrere hundert zusätzliche Stellen bei der Polizei in dieser Legislatur geben soll. Und es soll auch investiert werden.
Damit Hamburg wirtschaftlich erfolgreich bleibt und seine hohe Lebensqualität ausbauen kann, müssen wir unsere Stadt modernisieren und an die Anforderungen der Zukunft anpassen. In den kommenden Jahren werden wir 30 Milliarden Euro in die städtische Infrastruktur investieren. In Straßen, Brücken und Schienen, in Kaimauern, Logistikflächen und Hafenbahnen, in den Bau von U- und S-Bahnen, in Energie- und Datennetze.
Ja, Energiewende war natürlich auch ein Thema, genauso wie Kultur mit der neuen Oper, die gebaut werden soll, und auch Sport. Da standen die Olympischen Spiele im Fokus. Also ja, insgesamt hat er schon neue Impulse angekündigt, aber Kontinuität sei eben auch wichtig. Wörtlich meinte er, wer jedes Jahr die Richtung wechselt, der kommt nicht ans Ziel. Wer aber klare Schritte geht, mit Ruhe, mit Richtung, mit Offenheit, der kann vieles erreichen. Und dafür gab es am Ende auch viel Applaus von der rot-grünen Regierungsfraktion. Allerdings doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Ich dachte, das zieht sich dann so minutenlang. Ich habe aber die Zeit gestoppt und es waren exakt 51 Sekunden Applaus.
Okay, alles klar. So eine Regierungserklärung ist ja auch immer die Gelegenheit, nicht nur zu applaudieren, kürzer oder länger, sondern auch für die Opposition sich zu profilieren. Wie hat Dennis Thering von der CDU Tschentschers Rede gekontert?
Ja, der war tatsächlich wenig begeistert. Also Peter Tschentscher hatte ja direkt vor ihm insgesamt genau eine halbe Stunde gesprochen in seiner relativ ruhigen Art, wie man es von ihm gewohnt ist. Und dann kam Thering, der wirklich so richtig in Fahrt war. Er spricht ja häufig sehr laut. Das war heute definitiv auch so. Und ja, er vermisst die Aufbruchstimmung beim Senat. Er meint, Hamburg bräuchte eigentlich einen Neuanfang und dieses weiter so reiche nicht. Es müsse deutlich mehr passieren, als sich im rot-grünen Koalitionsvertrag abzeichne.
Hamburg braucht endlich einen Senat, der die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und der auch die passenden Antworten liefert. Genau darauf werden wir uns als Opposition jeden Tag verständigen. Darauf werden wir drängen. Eine Opposition, die mit Leidenschaft und konstruktiv für eine bessere Politik in Hamburg kämpft.
Ja, die wichtigsten Themen sind seiner Meinung nach Wirtschaft, Hafen, Verkehr, Sicherheit und Wohnungsbau. Da müsse deutlich mehr getan werden. Und er hat dem Senat auch direkt Unterstützung bei wichtigen Vorhaben und Infrastrukturprojekten angeboten. Denn der Anspruch der CDU sei es, dass gute Lösungen im Sinne der Stadt auch gemeinsam erarbeitet werden. Und ja, zusammenfassend meinte er, Hamburg brauche einen Senat, der nicht nur ankündigt, sondern auch handelt. Und wörtlich hieß es dann in Richtung Peter Tschentscher gerichtet, wir werden genau hinschauen, ob ihren Worten auch Taten folgen.
Ja, aber dieser konstruktive Ansatz, das passt ja auch dazu, dass Thering immer betont, dass er bei aller Kritik mit der SPD gern in eine Koalition eigentlich gegangen wäre und dass er es für falsch hält, dass die an den Grünen als Bündnispartner festhält. War das auch so in seiner Rede ein Thema?
Ja, das war schon sehr, sehr deutlich zu spüren. Also Thering hat sich bei dem Verhandlungsteam der SPD auch nochmal für die guten Gespräche bedankt und auch nochmal betont, dass es ja wirklich viele Gemeinsamkeiten gegeben habe. Und dann meinte er aber wörtlich, dennoch hat sich die SPD für die grünen Bremser statt den schwarzen Aufbruch entschieden. Da gab es bei der grünen Fraktion erstmal Kopfschütteln und so leichtes Gelächter. Aber insgesamt hat Thering doch wirklich ein paar Mal Richtung SPD gesprochen und gesagt, ne, die Hand bleibe ausgestreckt, man sei eben auch bereit, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
Na, schwarzer Aufbruch ist ja auch eine etwas schwierige Metapher vielleicht. Es gab ja auch ein bisschen Schamoffensive, also in Richtung SPD. Wie haben SPD und Grüne dann in der Debatte darauf reagiert?
Ja, nach Thering hat direkt der SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf gesprochen. Der hat Thering erstmal vorgeworfen, wenig Fakten und viel Unwahrheiten genannt zu haben. Und er hat betont, dass die Regierung stolz darauf sein könne, was alles erreicht wurde, aber dass man sich eben nicht darauf ausruhen dürfe, ne? Und die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Sina Imhoff, meinte, Stabilität sei eben die Voraussetzung dafür, dass die Stadt in unsicheren Zeiten gestaltet werden könne, ne? Und die konsequente Weiterentwicklung sei das Gegenteil von Stillstand. Wörtlich meinte sie, dieses Weiter-so ist ein Besser-so für Hamburg.
Also vielleicht kann man insgesamt festhalten, Stabilität bei Rot-Grün, oder? Also jedenfalls, was das Verhältnis der Koalitionspartner angeht?
Ja, definitiv.
Und während heute im Rathaus darüber diskutiert wurde, wie Hamburg sich für die Zukunft aufstellen muss, kamen gute Zahlen von einem der größten Hamburger Unternehmen. Die Otto Group hat nach zwei schwierigen Jahren offenbar die Trendumkehr geschafft. Das sagt zumindest die neue Vorstandschefin Petra Schaner-Wolf. Der Gewinn ist von 8 Millionen auf 278 Millionen gestiegen. Allerdings hat das auch mit dem Stellenabbau bei Otto zu tun. Mehr als 5% der Stellen wurden gestrichen. Jetzt sind es gut 36.000, 5.300 davon in Hamburg. Wenn man für das Betriebsklima bei Hagenbecks Tierpark eine passende Tiermetapher hätte finden müssen, wäre das wahrscheinlich irgendwas zwischen Grumpy Cat und Stinktier. Oder, Frauke, war es sogar noch schlimmer?
Ja, Stachelschwein wird mir da noch einfallen.
Ja, es war tatsächlich so, man stritt sich in der Öffentlichkeit. Es gab Streiks, Gerichtsverfahren und statt miteinander haben Betriebsrat und Geschäftsführung bei Hagenbecks Tierpark eher übereinander gesprochen und in der Regel nichts Gutes. Das sollte allerdings besser werden mit den neuen Geschäftsführern bei Hagenbeck. Frauke Reinig, ihr habt sie eben schon gehört, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Und Frauke, du hast da nochmal Einblicke bekommen. Ist das Betriebsklima bei Hagenbeck tatsächlich besser geworden?
Ja, ich konnte die neuen Direktoren einfach mal persönlich treffen und habe natürlich auch weiterhin guten Kontakt zum Betriebsrat und zu der Gewerkschaft. Und ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, das Betriebsklima ist tatsächlich besser geworden. Und einer der neuen Direktoren, der Guido Westhoff, der sagt dazu auch das.
Das ist schon mein Eindruck gewesen, dass es also durchaus auch eine Spaltung in der Belegschaft gab, was neu war für die Tierpark-Belegschaft durch diese Gewerkschaft, Betriebsrat, Geschäftsführung. Da haben wir jetzt durch die klare Linie und durch die Kommunikation mit dem Betriebsrat, natürlich sind wir da präsenter und ich sehe jetzt im Moment keine große Spaltung mehr innerhalb der Belegschaft.
Ja, und das waren ja wirklich tiefe Gräben, da wurde gestritten über Akteneinsicht, Räume des Betriebsrates. Es gab wirklich etliche Gerichtsverfahren, die dann noch offen waren und ja, das ist jetzt etwas in ruhigere Wasser gekommen.
Was für einen Eindruck hast du denn so von den neuen Geschäftsführern? Was machen die vielleicht anders?
ja, die setzen sich tatsächlich mit dem Betriebsrat an einen Tisch und reden mit denen von Angesicht zu Angesicht. Das war tatsächlich mit dem ehemaligen Geschäftsführer Dirk Albrecht überhaupt nicht mehr möglich. Und jetzt sind da eben Guido Westhoff und Walter Wolters am Ruder. Guido Westhoff ist ehemals zoologischer Direktor von Hagenbeck und Walter Wolters, der hat ja auch da lange als Tierpfleger selber gearbeitet. Also der ist da ganz nah dran auch an den Mitarbeitenden und kennt die natürlich auch noch zum Großteil von früher.
Ist denn jetzt dann alles gut oder gibt es noch offene Streitpunkte?
Naja, also die Gerichtsverfahren sind weitgehend abgeräumt. Also da laufen noch ein paar Schlichtungen, aber die werden wahrscheinlich dann auch außergerichtlich noch beschieden. Und es gibt natürlich noch die offenen Punkte. Also es steht immer noch an, eine neue Betriebsvereinbarung zu schaffen zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung. Und der Betriebsrat, der sagt mir da auch, naja, wir haben da natürlich ab und zu mal andere Ansichten. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Wir kommen von verschiedenen Positionen, aber es wird konstruktiv darüber geredet. Und das sagt auch Guido Westhoff.
Also es sind ja zum Teil auch Einzelvereinbarungen. Da haben wir schon einige abgeschlossen. Wann das insgesamt fertig ist, das ist schlecht vorauszusagen. Und manchmal ist auch einfach die Verhandlung selbst natürlich das, was dann zum Ergebnis führt, weil es unterschiedliche Ideallinien gibt.
Also nur ein bisschen was ist da schon noch zu tun. Und ganz interessant fand ich auch, dass die neuen Geschäftsführer, genau wie auch die alte Geschäftsführung, wirklich so gar kein Interesse dran haben, diese Verhandlungen mit einer Gewerkschaft zu führen. Die IGBAU, die hatte sich da sehr eingebracht und auch mit juristischer Kompetenz unterstützt den Betriebsrat. Die sind auch immer noch beratend an deren Seite, ziehen sich jetzt so ein bisschen zurück, aber sagen auch, naja, eigentlich hätten wir schon ganz gerne, dass es auch einen Tarifvertrag bei Hagenbeck gibt. Erstaunlicherweise übernehmen die sowieso immer die Tarifabschlüsse von den Gartenbauern, aber einen eigenen Tarifvertrag und dann die Gewerkschaft mit ins Boot, das will die Geschäftsführung nicht.
Aber immerhin, einiges hat sich verbessert, auch was das Betriebsklima angeht. Die haben also schon einiges getan, die neuen Geschäftsführer. Welche Ideen haben Sie denn für die Zukunft des Tierparks so insgesamt?
Ja, also da steht wirklich einiges an. Es wird ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, auch schon seit Jahren, was für Großprojekte da jetzt dringend mal angegangen werden müssen. Da ist schon so ein bisschen Investitionsstau. Ich glaube, das Giraffenhaus, das wissen alle, dass das neu gemacht werden soll. Es gibt zurzeit ja auch gar keine Giraffen bei Hagenbeck. Die Elefantenanlage soll auch neu gemacht werden. Aber die wollen da schon ein bisschen was verändern. Andererseits sehen die sich auch sehr in der Tradition dieses sehr traditionellen Tierparks und wollen das auch weiterführen.
Aber wenn man so hört, was da alles investiert wird, dass die Eintrittspreise sinken, das ist eher unwahrscheinlich, oder?
Also da haben wir jetzt nicht konkret drüber gesprochen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Schade, aber trotzdem gut, dass es da vorangeht. Vielen Dank, Frauke. Jetzt kommen wir zu einem Fall, der ist ziemlich heftig. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat den Prozessauftakt dazu gerade verfolgt. Es geht um den Tod einer Frau, die brutal verletzt wurde. Angeklagt ist ihr Freund. Deshalb kurz die Triggerwarnung, falls euch solche Themen belasten, überlegt doch, ob ihr vielleicht den Rest dieser Folge nicht mehr anhört. Ich bin jedenfalls froh, dass wir über den Fall sprechen können, denn er ist zwar ein besonders krasser, aber leider alles andere als ein Einzelfall und deshalb ist es auch wichtig, das zu thematisieren. Passiert ist die Tat am 17. August 2024. Eine 36 Jahre alte Frau ist mit ihrem Freund in ihrer Wohnung in Eilbek im 4. Obergeschoss. Es kommt zum Streit. Elke, was hast du heute vor Gericht erfahren? Was ist dann passiert?
Ja, es war so, dass es wohl nicht beim verbalen Streit geblieben ist, sondern der Mann soll dann tätlich geworden sein, sprich hat angefangen, seine Freundin zu misshandeln. Man hat später bei ihr 6 Verletzungen am Kopf festgestellt, die offenbar auf Misshandlung zurückgehen. Und es soll dann so gewesen sein, dass sie in totaler heller Panik vor weiterer Misshandlung vor ihrem Freund auf den Balkon gegangen ist, übers Geländer geklettert ist und runtergestürzt ist oder runtergesprungen ist, 4 Stockwerke tief, 15 Meter. Und die Frau hat das Ganze nicht überlebt. Der Mann, der ist dann geflohen, also er hat sie auch einfach auf dem Boden liegen lassen mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen, hat sich abgesetzt ins Ausland, wie man dann irgendwann mitbekommen hat. Und im November wurde er dann da verhaftet und ausgeliefert.
Heftig, auch wenn man sich vor Augen führt, dass offenbar die Angst so groß war vor dem mutmaßlichen Täter, dass sie wirklich aus dem 4. Obergeschoss vom Balkon gesprungen ist. Der Mann ist jetzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Warum nicht wegen Mordes?
Ja, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass nicht er sie runtergestürzt hat, dann wäre man sicherlich bei einem anderen Delikt, zumindest Totschlag, womöglich auch Mord, sondern dass er sie misshandelt hat, sprich die Körperverletzung begangen hat und sie halt dann selber gesprungen ist. Aber trotzdem wird ihm auch diese Todesfolge zugerechnet, weil gesagt wird, naja, aber er musste natürlich damit rechnen, wenn er sie so schwer misshandelt, dass sie in Panik gerät und in der Panik dann halt auch handelt, in dem Fall sich vom Balkon stürzt, und deswegen wird ihm diese Todesfolge zugerechnet. Er ist auch noch wegen eines zweiten Delikts angeklagt, wegen, das heißt jetzt juristisch, wegen versuchter Totschlag durch Unterlassen, klingt sehr kompliziert. Ich weiß, letztendlich wird ihm vorgeworfen, dass er die Frau einfach dann hat liegen lassen mit ihren schweren Verletzungen und nicht versucht hat, noch sie zu retten oder einen Rettungsdienst zu rufen.
Ja, das sind so juristische Feinheiten, ist aber trotzdem wichtig, und da stecken ja auch ganz reale Vorgänge dahinter. Muss er deshalb, weil er eben nicht wegen Mordes angeklagt ist, auch mit einer geringeren Strafe rechnen?
Also wenn jemand wegen Mordes angeklagt ist, dann ist die Strafe immer zwingend lebenslang, was in Deutschland bedeutet mindestens 15 Jahre. Natürlich ist es jetzt weniger, was da im Raum steht, weil er eben nicht wegen Mordes angeklagt ist, auf Körperverletzung mit Todesfolge und diesem zweiten Delikt, dass er sie einfach hat liegen lassen, stehen aber definitiv auch mehrere Jahre Gefängnis. Also damit hat er im Falle der Verurteilung auf jeden Fall zu rechnen. Er selber hat bisher noch gar nicht ausgesagt, auch nicht, nachdem er verhaftet wurde. Von daher weiß man noch gar nicht, wie seine Version des Ganzen aussieht. Das wird er aber wohl am nächsten Prozesstag, am nächsten Montag erzählen.
Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt's aber schon morgen wieder. Gerne noch diesen Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Feierabend. Macht's gut, bis morgen.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.